aufgewachsen, habe zunächst katholische Theologie studiert, auch gar nicht weit von Ihnen weg an der Universität von Bonn. Habe dann meine Freisemester in Jerusalem gemacht und das war der Wendepunkt in meinem Leben, könnte man sagen. Ich habe mich zunächst in Jerusalem verliebt und einige Jahre später auch in das Judentum. Und von daher bin ich sowohl hier geblieben als auch zum Judentum übergetreten. Und ja, beschäftige mich seit Jahrzehnten inzwischen schon eben mit den jüdischen Texten, die mich immer wieder neu faszinieren. Lerne auch immer wieder Neues dazu und freue mich auch über diese Möglichkeit, jetzt das mit Ihnen zu machen. Und ich höre ja schon sehr viel Interesse, auch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Und so bei manchen Dingen, die Sie gesagt haben, habe ich auch überlegt, ob vielleicht sich auch für vielleicht fürs nächste Jahr mal eine Fortbildung mehr vielleicht über das moderne Israel anbieten würde, so weil viele ja auch gerade von ihren Erfahrungen hier bei der Reise sprachen. Aber in unserer Reihe jetzt geht es eigentlich hauptsächlich um die alten traditionellen Quellen und ihre Aktualität. Heute haben wir eine eher Vorstellung von Texten, von Epochen, während wir bei den anderen Treffen, da werde ich mehr wirklich Quellentexte bringen, die wir dann auch besprechen können. Viel von dem, was Sie heute auf dem Arbeitsblatt haben, ist auch einfach zum Nachschlagen gedacht, dass da Begriffe sind, die vorkommen, eben Texte, aus denen wir bei den kommenden Treffen lesen werden und das ist immer noch die Möglichkeit dann zurückzugreifen. Aber ein paar Texte habe ich auch heute gebracht. Also unser großes Thema eigentlich für all die Treffen, die wir haben, ist das rabbinische Judentum. Dieser Begriff ist vielleicht gar nicht so vertraut, wahrscheinlich auch deswegen, weil eigentlich so gut wie alles, was heute an Judentum existiert, im weiteren Sinne rabbinisches Judentum ist. Nämlich ein Judentum, das neben der schriftlichen Tora, die wir in den Büchern Genesis bis Deuteronomium haben, eine mündliche Tora als Autorität anerkennt. Es gibt eigentlich nur zwei kleine Gruppen, die diese Autorität nicht anerkennen. Die einen sind die Samaritaner, die schon zur Zeit des Zweiten Tempels, zur Zeit Jesu existierten, die eben nur die Tora anerkennen und auch in einer etwas unterschiedlichen Version als die, die die übrigen Juden haben und eben schon zur Zeit des Zweiten Tempels ganz eindeutig eine eigene getrennte Gruppe waren. In der byzantinischen Zeit, 4., 5., 6. Jahrhundert auch teilweise noch recht stark waren, aber heute nur noch aus ein paar hundert Leuten bestehen, die einerseits auf dem Berg Garizim neben der Stadt Nablus und andererseits in der israelischen Stadt Holon südlich von Tel Aviv leben. Und dann gibt es noch als zweite Gruppe die sogenannten Karaäer, die im Mittelalter entstanden sind. Der Begriff Karaäer ist abgeleitet von dem Wort Mikra für die hebräische Bibel. Und da kommt eben schon zum Ausdruck, dass sie eben nur die Bibel und nicht die Tradition der Rabbinen anerkennen. Und die waren im Mittelalter eine ernstzunehmende Konkurrenz für das rabbinische Judentum. Es gibt auch scharfe Auseinandersetzungen mit denen, mit Zentrum gerade in Jerusalem, in Ägypten, sind heute aber auch nur noch etwa 50.000 Leute. Und der Einfluss ist sehr begrenzt. Es gibt in der Altstadt von Jerusalem noch eine karaäische Synagoge. In Israel ist ihr Zentrum in der Stadt Ramle in der Nähe vom Flughafen. Aber wie gesagt, sie sind eine sehr kleine Gruppe. Und von daher kann man also im weiteren Sinne sagen, die ganz, ganz große Mehrheit des heute existierenden Judentums ist rabbinisches Judentum und von daher natürlich auch unterschiedlich von dem, was Sie aus dem Neuen Testament, aus der Zeitgeschichte des Neuen Testaments kennen, wo wir ja von Pharisäern, den Schriftgelehrten, von Sadduzäern, der Tempelaristokratie, von den Essenern in Qumran, von messianischen, endzeitlichen Strömungen hören. Da kommt ja dann eben der große Bruch des Jahres 70 mit der Zerstörung des Zweiten Tempels durch die Römer, wo die meisten dieser Gruppierungen untergehen. Die endzeitlichen messianischen Strömungen haben eben gerade nicht ihr Ziel erreicht, sondern die Katastrophe gesehen, Die Tempelaristokratie, die Priester haben eigentlich keine Arbeit mehr, obwohl man heute schon in der Forschung sieht, dass die Priester wahrscheinlich trotzdem noch recht lange in verschiedenen Orten bestimmte Autorität hatten und durchaus nicht völlig von der Bildfläche verschwunden sind. Aber Quellen haben wir dafür eigentlich gar nicht mehr. Die Pharisäer sind vielleicht in gewisser Weise Vorläufer des rabbinischen Judentums, aber man kann sie auch nicht wirklich in eins setzen. Da gibt es heute auch modernere Forschung, die da eher vorsichtig mit ist. Die ersten schriftlich verfassten Quellen haben wir dann eigentlich erst Anfang des 3. Jahrhunderts, eben in der Mishna, von der wir gleich noch hören werden. Und da hören wir eben plötzlich, das ist der erste Text, den ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, eine Traditionskette, die nie in der hebräischen Bibel erwähnt wird. Da heißt es: Mose empfing die Tora vom Sinai, überlieferte sie Josua, Josua den Ältesten, die Ältesten den Propheten, und die Propheten überlieferten sie den Leuten der großen Synode. Diese sagten drei Dinge: Seid bedächtig beim Rechtsprechen, bildet viele Schüler aus und errichtet einen Zaun um die Tora. Schimon der Gerechte war einer der Letzten der großen Synode. Antigonos aus Socho empfing von Schimon dem Gerechten. Josse ben Joesa aus Zereda und Josse ben Jochanan aus Jerusalem empfingen von jenen. Josua ben Perachia und Nitai aus Arbel empfingen von jenen. Jehuda ben Tabbai und Schimon ben Schattach empfingen von jenen. Schmaja und Aphtalion empfingen von jenen. Hillel und Schamai empfingen von jenen. Rabban Gamliel sagte, die einzelnen Aussprüche habe ich jetzt immer übergangen, denn es geht uns um die Traditionskette. Sein Sohn Shimon sagte, Rabban Shimon ben Gamliel sagte, Rabbi Yehuda der Patriarch, Sohn von Rabban Shimon ben Gamliel sagte, Rabban Gamliel, der Sohn Rabbi Yehudas des Patriarchen sagte, Hillel sagte, Rabban Yochanan ben Zakkai empfing von Hillel und Shammai. Fünf Schüler hatte Rabban Yochanan ben Zakkai, und zwar Rabbi Eliezer ben Hyrkanos, Rabbi Joshua ben Hanania, Rabbi Yossi den Priester, Rabbi Shimon ben Netanel und Rabbi Elazar ben Arach. Was passiert hier mit diesem Ausdruck, wenn es heißt, Mose empfing die Tora vom Sinai und überlieferte sie Josua? Wir kennen aus der Offenbarung der Tora am Sinai, wie sie im Buch Exodus überliefert ist, die Gabe der 10 Gebote und dann das sogenannte Bundesbuch, das Mose gegeben wird und wo es auch Mose den göttlichen Befehl bekommt, dass er das aufschreiben soll. Und das wird auch später in der Tora mehrmals vom Aufschreiben der Tora gesprochen. Das heißt, das ist die schriftliche Tora, und die wird eben niedergeschrieben und damit muss sie nicht mehr überliefert werden. Sie ist sozusagen ein Buch oder eine Rolle, die vorhanden ist und zugänglich ist. Wenn es hier heißt, Mose empfing und überlieferte, ist damit eine mündliche Tradition gemeint, die eben dadurch erhalten bleibt, dass sie von Generation zu Generation überliefert wird. Dass sowas möglich ist, kennen wir aus Völkern in Afrika, in Asien, in Amerika, wo auch Lehren eben durch solche mündliche Traditionen, durch Wiederholen wirklich Jahrhunderte von Jahren weitergegeben werden konnten. Und das ist im Grunde genommen das Neue, etwas, was wir halt nie vorher gehört haben, die Behauptung, dass es neben der schriftlichen Tora noch eine mündliche Tora gibt und dass die auch nicht sozusagen beliebig überliefert ist, sondern immer an eine bestimmte Person oder dann auch teilweise Paare. Es gibt Generationen, wo immer an zwei Männer weitergegeben wird. Und die sind sozusagen die treue Traditionskette. Und es gibt da manche Forscher, die das eigentlich mit dem Gedanken im Christentum, mit dem Gedanken der apostolischen Sukzession verbinden, so wie auch die Bischöfe in der Kirche sich berufen müssen darauf, dass der ursprüngliche Bischof einer der Apostel war, im Grunde genommen, und das so weitergegangen ist. Ähnlich ist der Gedanke auch hier. Wenn wir uns diese Liste genau ansehen, sehen wir, dass ein Bruch da ist. Und zwar ist das, es geht immer weiter empfingen von, und wir kommen schließlich bis zu Hillel und Schammai empfingen von jenen. Und jetzt plötzlich geht es nicht mehr weiter, die nächsten empfingen, sondern Rabban Gamliel sagte. Also wir haben sowohl einen Unterschied vom Verb. Und wir haben jetzt plötzlich auch eine Familie, die auftaucht. Wir haben Rabban Gamliel, dann seinen Sohn Shimon. Dann ist im Grunde genommen einer dazwischen weggefallen, nochmal ein Gamliel. Dann wieder dessen Sohn Shimon. Also wir haben im Grunde genommen jetzt eine Familiendynastie, die sich als Hüter der Tradition etabliert, bis eben zu Rabbi, der eben eigentlich nur Rabbi, eben der Rabbiner genannt wird, weil er die große Autorität ist, von der auch historisch einigermaßen greifbar ist, an der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert, als eben der Vertreter der Juden in der Provinz Palästina gegenüber der römischen Herrschaft. Und nachdem wir dann die ganze Familie Gamliel haben, kommen wir plötzlich wieder einige Generationen zurück zu Hillel. Und dann heißt es plötzlich, Rabban Yochanan ben Zakkai empfing von Hillel und Shammai. Also wir kommen noch mal ein paar Generationen zurück wieder. Und damit verrät uns der Text natürlich, dass offensichtlich ja auch ein Autoritätskampf stattgefunden hat, wer denn nun die richtige Tradition überliefert hat. Und es sieht so aus, dass Rabban Yochanan ben Zakkai zurückgedrängt worden ist. Obwohl er eigentlich eine ganz wichtige Person ist, im Talmud und auch noch in einigen parallelen Quellen wird von ihm erzählt, dass er sich aus dem von den Römern belagerten Jerusalem hat hinaustragen lassen als angeblich verstorben, ne? Denn die Aufständischen hätten keinen Lebenden überlaufen lassen und zu dem römischen Feldherrn gegangen ist, indem er dann prophezeit hat, dass er Kaiser werden wird, das handelt sich um Vespasian. Und als Gegenzug für die wahre Prophezeiung sozusagen fragt ihn Vespasian, ob er einen Wunsch hat. Und Rabban Yochanan bat darum, Jaffne und seine Schule zu bekommen. Jaffne ist eine Stadt auf halbem Weg zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer. Und im Grunde genommen sagt er damit, wir verzichten auf politische Herrschaft und nehmen stattdessen, wollen unsere religiöse Tradition bewahren. Und ob das so geschehen ist, kann man nicht wissen oder vielleicht sogar eher bezweifeln. Aber im Grunde genommen wird hier der Gedanke geboren, dass Judentum als religiöse Gemeinschaft unter Fremdherrschaft weiterleben kann und eine gewisse religiöse Autorität hat. Das ist also mit Yochanan ben Zakkai verbunden. Es gibt auch in der Altstadt von Jerusalem im jüdischen Viertel eine Synagoge, die nach seinem Namen benannt ist, in einem Komplex von 4 Synagogen, wo der Legende nach eben er sich in den Sarg hat legen lassen, um aus der Stadt herausgetragen zu werden. Und er wird so im Grunde genommen in der rabbinischen Literatur als die Person dargestellt, der man vielleicht zu verdanken hat, dass es überhaupt noch Judentum gibt. Denn wenn alle so gewesen wären wie die Aufständischen, auch die Leute in Masada, die von denen dann berichtet wird, dass sie lieber Selbstmord begangen haben, als sich den Römern zu ergeben, dann ist die Linie von Rabban Yochanan eher eine zu sagen, wir bleiben erstmal am Leben und versuchen, unsere Religion weiterzuleben und alles andere kann man dann immer noch sehen. Also wir haben ja einen Versuch, neue Autoritäten zu begründen. Und das ist sicher auch etwas, was man nicht völlig losgelöst von der parallelen Entwicklung des jungen Christentums sehen kann, das damals ja eben zumindest teilweise auch noch eine als jüdisch gesehene Gruppierung ist. Und wenn man jetzt eben neben der schriftlichen Tora noch eine mündliche Tora hat, hat man jetzt eine Autorität, die einem die Christen nicht wegnehmen können sozusagen oder an der sie vielleicht auch kein Interesse haben. Und man kann sagen, das ist jetzt die Autorität, mit der wir auf die Bibel blicken und in gewisser Weise auch unsere alternative Interpretation zu dem Neuen Testament und der entstehenden Auslegung der Kirchenväter. Das ist zunächst also eine mündliche Tradition, aber eben unter Rabbi Judah Nasi in der Wende zum 3. Jahrhundert entscheidet man sich trotzdem, sie aufzuschreiben, wohl auch aus Angst, dass Dinge verloren gehen können. Und so haben wir dann zum ersten Mal die Kodifikation in der sogenannten Mishnah, zu der eben auch unser Text, den wir gerade gelesen haben, gehört. Das Wort Mishnah kommt von dem hebräischen Verb Shana, das Wiederholen bedeutet und Wiederholen dann auch in dem Sinne durch wiederholtes Aufsagen mündlich überliefertes Lernen. Und man muss sich wohl schon vorstellen, dass Leute wirklich zu einer Zeit, wo es noch keine Computer und sonstige Dinge gab eben, und auch Bücher etwas war, was nicht wahnsinnig verbreitet war, sie wirklich vor ihren Lehrern gesessen haben und immer wieder die Lehrsätze wiederholt haben. Und im Unterschied zu der schriftlichen Tora ist die Mishnah jetzt zunächst mal ein Text, der eigentlich nur die Gesetze kodifiziert. Er bringt nicht die Geschichten, die in dem Tora ja auch erzählt werden, sondern es geht darum, zu zeigen, wie man praktisch leben soll. Und es wird systematisch aufgebaut, denn die Gesetze, die in der Tora kommen, werden ja eben in eine Erzählung eingewoben und sind nicht systematisch dargestellt. Es gibt Dinge, die sich wiederholen. Es gibt Dinge, die teilweise an einer Stelle und dann zum anderen Teil an einer anderen Stelle gebracht werden. Und die Mishnah versucht es eben zu sortieren. Und daher besteht sie aus 6 Ordnungen. Die erste ist Zraim, die Samen. Das befasst sich mit allen Vorschriften, die Abgaben von Erzeugnissen des Feldes angehen, also der Zehnte und weitere Abgaben, die man von der Ernte geben muss, dem Verbot zu vermischen, verschiedene Saaten auf demselben Feld zu säen oder mit verschiedenen Tieren zu pflügen. Und dem Vorgestellten ist ein Traktat über die Segenssprüche, was eigentlich im Großen und Ganzen eine rabbinische Neuerung ist, die so kaum in der schriftlichen Tora vorkommt, dass man eigentlich bei allem, was man tut, bei allem, was man isst, vorher einen Segensspruch sagt, um Gott für das, was man isst oder was geschieht, dankt. Dann ist die zweite Ordnung, Moed, enthält die Feste, also den Schabbat und die unterschiedlichen Feiertage. Und da werden wir sicher auch einige Beispiele dann bei unseren beiden Einheiten über die jüdischen Feste daraus sehen. Als drittes folgt die Ordnung Nashim, wo es im Grunde genommen um das Personenrecht geht, Eheschließung, wie sieht genau der Ehevertrag aus, welche Möglichkeiten der Scheidung gibt es. Und als einigermaßen ähnlich dem angeschlossen sind noch die Traktate über Gelübde und über das spezielle Nazirea-Gelübde. In der Ordnung Nesikin, Schäden, ist das Zivil- und das Strafrecht organisiert. Also es geht um Schadensersatz. Im Traktat Sanhedrin geht es um den jüdischen Gerichtshof und dann auch um die Möglichkeit, oder man könnte fast sagen eher Nichtmöglichkeit, die Todesstrafe zu vollstrecken, um die Frage von Eiden, von Zeugnissen. Der Götzendienst als ein ganz großes Problem, natürlich, das schon die Tora kennt, was da verboten ist und wie man sich enthält davon, und eben auch die Sprüche der Väter, deren Anfang wir gerade gelesen haben. Die fünfte Ordnung, Kotschim, befasst sich mit Heiligem, das heißt mit den verschiedenen Opfern, die es im Tempel gegeben hat. Es gibt auch einen Traktat, der beschreibt, wie der Tempel ausgesehen hat. Und der Traktat Ausrottung, diese eine spezifische Strafe, Karet, die Tora kennt und die sich eben hauptsächlich auf Vergehen am Heiligen bezieht. Und dann haben wir schließlich noch die sechste Ordnung, Taharot, die eigentlich euphemistisch so genannt wird, Reinheiten, denn eigentlich befasst sie sich genau mit dem Gegenteil, mit den Unreinheiten, die durch Tote entstehen, durch Aussätzige, durch Männer und Frauen, die verschiedene Ausflüsse haben und durch die Geräte, die unrein werden können, durch Kontakt mit unreinen Personen. Ist also die Aufteilung der Mishnah, und das sind ziemlich knappe Sätze, die die einzelnen Vorschriften geben. Parallel dazu, also wahrscheinlich eine Generation später, ist die sogenannte Tosefta verfasst worden. Das Wort bedeutet Hinzufügung, und da sind Aussprüche der Rabbinen, die warum auch immer nicht in die Mishnah eingegangen sind, sind da nochmal versammelt. Die Tosefta ist genauso aufgebaut wie die Mishnah, und man kann im Grunde genommen jeweils die beiden Texte nebeneinander lesen und vergleichen, was die Tosefta da noch an Erneuerungen dazu hat. Und die Generationen dieser Rabbiner, die eben bis zur Abfassung der Mishnah und der Tosefta gelten, nennt man die Tanaiten. Das kommt jetzt hier von dem aramäischen Verb Tana, also eigentlich die Entsprechung zu dem hebräischen Shana, was wiederholen, lehren bedeutet. Und Traditionell wurde im Mittelalter von Abraham ibn Daud im Sefer HaKabbalah festgelegt, dass das fünf Generationen waren von Rabbanan Yochanan ben Zakkai, der um 70 das belagerte Jerusalem verlagert hat, bis zu Rabbi, der die Mishnah redigiert hat, und seinen Söhnen. Das heißt, wir haben keine genauen Lebensdaten von diesen Rabbinern, aber wir können sie normalerweise den Generationen zuordnen und können sagen, wer Schüler von wem war. Aber man war nicht zufrieden sozusagen mit dieser relativ knappen Zusammenfassung der rabbinischen Lehre. Und von daher ist das in den folgenden Jahrhunderten weiter kommentiert worden. Und zwar in den beiden Talmudim, wie die Pluralform ist. Das Wort Talmud kommt von dem hebräischen Verb lamat, lernen, das in einer anderen Form limat auch lehren heißen kann und meint also Studium und Belehrung. Das ist letztlich ein Kommentar zur Mishnah. Also im Talmud werden immer ein Satz oder ein paar Sätze aus der Mishnah zitiert und dann werden die weiter diskutiert. Und teilweise kann das sehr lang sein, kann auch zu völlig anderen Themen kommen, mit denen niemand gerechnet hätte, dass sie was damit zu tun haben. Also das ist sehr assoziativ und kann sehr weit gehen. Und der Talmud teilt sich in zwei. Das eine ist der sogenannte palästinische Talmud, der wird manchmal auch der Jerusalemer Talmud genannt, obwohl er mit Sicherheit nicht in Jerusalem entstanden ist, denn in diesen Jahrhunderten nach dem Bar Kochba-Aufstand 135, eigentlich bis zur muslimischen Eroberung im 7. Jahrhundert, durften keine Juden in Jerusalem leben. Und das Zentrum des Judentums war in Galiläa, ist von unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Städten gewesen, bis es schließlich in Tiberias war, wo auch heute immer mehr ausgegraben wird inzwischen von dieser Stadt, die so wichtig wurde dann für das rabbinische Judentum. Und es ist eigentlich ziemlich sicher, dass dort der palästinische Talmud seine Endredaktion gefunden hat, etwa in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts, was wir auch deswegen annehmen können, weil um 430 rum der byzantinische Kaiser Theodosius II. Das Amt des jüdischen Patriarchen aufgehoben hat und damit im Grunde genommen das palästinische Judentum seine Führungsperson verloren hat. Und es mag auch im Zusammenhang mit dieser unstabilen Situation gewesen sein, dass man dann eben den palästinischen Talmud niedergeschrieben hat. Und der hat also dieselbe Ordnung wie die Mishnah, aber er hat nicht alle Traktate der Mishnah kommentiert. Wir sehen zum Beispiel, dass die Ordnung Kotschim fehlt völlig, weil es eben um die Opfer geht und die Opfer werden ja nicht mehr dargebracht. Und da hat man sich wohl gesagt, was sollen wir noch weiter darüber diskutieren? Wir haben die Grundregeln, die auch bewahrt werden für den Fall, dass sie vielleicht nochmal relevant werden, aber sozusagen es kommt nichts Neues, Aktuelles dazu. Und dasselbe gilt auch für die sechste Ordnung, die Reinheiten, die ja auch alle nur für den Tempel und seine Heiligtümer galten, mit Ausnahme des Traktates Nida über die Menstruierende, der ja noch relevant bleibt, weil Kontakt mit der Menstruierenden ja auch, also intimer Kontakt mit der Menstruierenden, ja bis heute verboten ist und von daher das ja relevant bleibt. Und parallel dazu entsteht der babylonische Talmud, eben in der großen babylonischen Diaspora, die seit dem babylonischen Exil ab 587 existierte. Und obwohl eben manche zurückgekehrt sind nach Jerusalem in die Provinz Judäa, hat es dieses babylonische Judentum immer gegeben. Und es war auch wohl meistens das zahlenmäßig und theologisch Herrschende, so wie eigentlich heute auch das amerikanische Judentum. Auf jeden Fall zahlenmäßig und in der Orthodoxie in gewisser Weise auch theologisch durchaus einflussreicher ist als das hier in Israel. Und von da ist auch der babylonische Talmud schließlich der geworden, der die verbindlichen Auslegungen für das praktische Leben bringt. Und auch hier sehen wir, dass von der Ordnung über die Reinheiten nur der Traktat über die Menstruierende genommen worden ist. Aber andererseits hat man sich ja entschlossen, die Traktate über die Opfer zu kommentieren, obwohl sie nicht relevant waren. Das ist vielleicht auch so aus der Gedanke, der Ersatz dafür, dass man die Opfer bringt, ist, sie zu studieren. Und von daher kommt da eben auch weitere Diskussion. Und in etwa ist wohl der babylonische Talmud Mitte des 8. Jahrhunderts abgeschlossen worden, aber da sind auch noch spätere Redaktionsschichten. Und gerade auch die späteren Redaktionen werden heute in moderner Forschung als immer wichtiger auch noch gesehen. Also es ist auch zeitlich nicht ganz so festzulegen. Und die Rabbinen, die in den beiden Talmudim kommen, werden die Amoräer im Gegensatz zu den Tanaiten der vorigen Epoche genannt, von dem hebräischen Verb amar, sagen oder kommentieren, was eben kommentieren der Tanaiten ist. Und die werden traditionell in 7 Generationen eingeteilt. Und parallel dazu, nur mit der Mishnah, der Tosefta und dem Talmud, haben wir sozusagen das rechtliche Korpus, das sagt, wie man leben soll und eben keine Ausschmückung von Geschichten hat und sich auch nicht mit dem erzählerischen Teil der Tora befasst. Und in diese Lücke in gewisser Weise kommen die Midrashim hinein. Das Wort Midrash kommt von dem hebräischen Verb darash, was ganz allgemein suchen und fragen bedeutet und im theologischen Zusammenhang dann meint, das Gesetz Gottes erforschen. Und das ist im Unterschied zu der ja systematischen Struktur der Mishnah und der folgenden Werke, sind das Kommentare, die am Bibeltext entlang gehen. Es gibt eine Menge Definitionen von Midrashim und das ist auch etwas, man kann nicht sagen, dass das eine Literaturgattung ist, die völlig zu Ende ist. Es gibt auch heute moderne Midrashim, die nach den alten Formen geschrieben werden. Also das ist viel offener, ambivalenter. Und ich habe ja mal eine Definition gebracht von Günther Stemberger, emeritierter Professor für Judaistik an der Universität Wien, der das versucht, möglichst allgemein zu sagen. Midrash ist primär religiöse Betätigung. Also es ist nicht einfach, ich lese einen Text, sondern es hat was, eine religiöse Handlung, wie auch die spät eingeführte Rezitation der 13 Regeln Yishmaels, eben zur Auslegung der Midrashim, im Morgengebet zeigt. Er kommt aus dem Bewusstsein einer untrennbaren Zusammengehörigkeit Israels und seiner Bibel, weshalb Midrash auch immer auch Aktualisierung ist. Die Gegenwartsbedeutung des Textes bzw. der biblischen Geschichte stets von Neuem zu erheben hat. Und man kann, es gibt Versuche, die Midrashim nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zu sortieren. Man spricht oft von einer Gruppe, den sogenannten halachischen Midrashim, von dem hebräischen Verb halach, das gehen bedeutet, und die halacha ist also eigentlich der Weg, den man gehen soll. Und das ist der Ausdruck für die religiösen Vorschriften. Und die gibt es nur zur Tora. Und genau genommen auch nur von den Büchern Exodus bis Deuteronomium. Denn im Buch Genesis gibt es keine Gebote, abgesehen vom Gebot der Beschneidung und dem Verbot, die Sehne an der Hüfte, wo Jakob verrenkt worden ist, zu essen. Aber ansonsten gibt es keine Halacha im Buch Genesis und von daher eben auch keinen halachischen Midrash. Und während es eben, man geht eigentlich davon aus, dass es zu den anderen 4 Büchern der Tora jeweils 2 halachische Midrashim gegeben hat, aber die sind nicht alle erhalten. Zum Buch Exodus hat man inzwischen die 2. auch, die beiden Michiltas, entdeckt, während von den anderen 3 eigentlich nur die im Laufe der Jahrhunderte auch überlieferte Variante uns bekannt ist. Und darüber hinaus gibt es dann noch die oft sogenannten haggadischen Midrashim. Das kommt von dem hebräischen Verb higid, sagen, erzählen, erklären. Und sagen wir verallgemein, es ist keine halachische Auslegung, sondern erzählt uns andere Dinge. Das kann sein, Fragen, die im Text stehen, zu versuchen zu beantworten. Da wird eine Menge an Weltsicht, Philosophie reingelegt. Da werden wir noch einige Beispiele auch zu sehen. Und die halachischen Midrashim sind also wirklich nur zur Tora. Und auch die haggadischen sind vor allem zur Tora und dann auch noch zu den 5 sogenannten Megillot, den Rollen, weil das auch Bücher sind, die in der Liturgie gelesen werden. Und da sieht man, dass eben die Midrashim zu den biblischen Texten entstanden sind, die praktische Bedeutung im liturgischen Jahr hatten. Und das sind das Hohelied, das an Pessach gelesen wird, das Buch Ruth, das an Shavuot gelesen wird, die Klagelieder, die am Gedenktag der Zerstörung des Tempels gelesen werden, Kohelet, das an Sukkot gelesen wird, und das Buch Esther, das an Purim gelesen wird und ja im Grunde auch die Gründungsurkunde überhaupt für dieses Fest ist. Und da wir ja auch alle diese Feiertage uns ansehen werden, kann ich vielleicht auch ein paar Beispiele aus diesen Midrashim dann bringen. Und die sind in unterschiedlichen Sammlungen zusammengestellt worden. Und es gibt auch viele, die noch später sind als eben der babylonische Talmud, die eindeutige Hinweise auch schon auf die muslimische Zeit haben. Und wie gesagt, es gibt auch heute moderne Midrashim, gerade auch Midrashim, die von Frauen aus feministischer Sicht geschrieben werden und die diese alte Literatur aufgreifen, um damit Blickwinkel zu zeigen, die man vorher vielleicht weniger gesehen hat. Ja, sind da bis dahin Fragen da? Gut, wie gesagt, Sie müssen das ja auch nicht auswendig lernen, sondern es ist eher zum Nachsehen können gedacht, um sich zu erinnern, was es da alles gibt. Um so ein bisschen nochmal das konkreter zu machen, also wir haben die schriftliche Tora und die mündliche Tora. Wie gehen die beiden eigentlich zusammen? Also es ist eine traditionelle Auslegung, die wahrscheinlich viele orthodoxe Juden, Jüdinnen ganz spontan sagen werden. Die mündliche Tora ist die detaillierte Auslegung der in der schriftlichen Tora knapp formulierten Gebote. Maimonides zum Beispiel, von dem wir auch noch hören werden, in seiner Einführung zu seinem Mishnah-Kommentar bringt das Beispiel des Laubhüttenfestes. Er sagt, in Levitikus 23 steht das Gebot, dass man während des Laubhüttenfestes 7 Tage lang in Hütten wohnen soll. Und in der mündlichen Tora, in dem Traktat Sukkah, der zur Ordnung Feste gehört, wird dies dahingegen präzisiert, dass Frauen, Kranke und Reisende von dem Gebot ausgenommen sind, dass das Dach der Hütte aus pflanzlichem Material gemacht und sie selbst mindestens 7 mal 7 Handbreit groß und 10 Handbreit hoch sein muss. Also ganz konkrete Dinge einfach zu sagen, was in der schriftlichen Tora steht, reicht nicht, um wirklich zu verstehen, was man tun soll. Aber eigentlich, wenn man sich die Mishnah-Traktate ansieht, merkt man sehr schnell, dass das viel komplizierter ist und dass es nicht einfach ist, Dinge ein bisschen mehr zu erklären, sondern dass da oft, was ich fragt, das kann doch nicht dem Wortsinn des Bibeltextes entsprechen, dass eigentlich Dinge ganz anders klingen. Und das ist auch wirklich ganz klar die Autorität der mündlichen Tora, Dinge festzulegen, die dem Wortsinn der schriftlichen Tora widersprechen. Manche Exegeten würden sagen, scheinbar widersprechen, wir müssen eben so lange interpretieren, bis wir das hinbekommen. Oder anzuerkennen, zu sagen, ja, es ist wirklich anders. Und das ist eben gerade die Größe und die Beweglichkeit der mündlichen Tora, dass sie das Alte bewahrt. Sie wäre eben nie revolutionär und würde sagen, wir wollen das nicht mehr. Aber es im Grunde genommen auf eine Weise zu interpretieren, die plötzlich was ganz Neues entstehen lässt. Und dazu schreibt Yeshayahu Leibowitz, einer der wichtigen israelischen Philosophen unserer Zeit, der von Haus aus eigentlich Physikprofessor war und auch keinen offiziellen Rabbinertitel hatte, wahrscheinlich auch, weil er ziemlich allergisch gegen jede Form von Autorität war, die er auch als immer leicht missbrauchbar angesehen hat. Aber der eben sehr eine große rabbinische Bildung hatte und für den gerade eben diese Autorität der mündlichen Tora wichtig war. Und er schreibt dazu, das Besondere am halachischen, rabbinischen Judentum ist, dass es die Autonomie der mündlichen Tora kennt, die sich zwar auf die schriftliche Tora stützt und sich formal auf sie bezieht, aber im Grunde genommen nach ihren eigenen Kriterien festlegt, entscheidet und Halacha festlegt. Die Autorität der mündlichen Tora, nach ihren eigenen Kriterien Halacha festzulegen, ist eine Glaubensgrundlage im historischen Judentum der Tora und der Gebote. Denn nicht der Wortsinn der Bibel leitet den jüdischen Menschen bei der Einhaltung der Tora und der Gebote, sondern die Welt der mündlichen Tora. Maimonides, von dem wir gleich noch hören werden, akzeptiert bei seiner Erörterung der Schadensersatzvorschriften einerseits Auge um Auge, wie es eben in Levitikus und auch in Exodus heißt, so wie er einem Menschen eine Verletzung zufügt, so werde sie ihm zugefügt. Also wenn einer jemandem das Auge aushaut, muss auch ihm das Auge ausgehaut werden. Das wäre die Wortbedeutung. Also so erklärt er es entsprechend ihrer ausdrücklichen Absicht in der schriftlichen Tora. Er erklärt seinem Verständnis gemäß das Rationale und die ethische Grundlage der Sache. Aber trotzdem weiß der große halachische Entscheider andererseits, dass bereits seit den ersten Quellen der mündlichen Tora von der Mishnah an bestimmt ist, dass wer seinem Nächsten eine Verletzung zufügt, mit der Zahlung von, und das Zitat aus der Mishnah, Schadensersatz, Schmerzensgeld, Kurkosten, Versäumnisgeld und Beschämungsgeld bestraft wird. Also eine Geldbuße und keine körperliche Strafe. Der Gaon von Vilna, von dem wir gleich auch noch hören werden, sagt zu Auge um Auge nicht, dass es Geldstrafe bedeutet, sondern die Halacha reißt die Bibel aus. Also die Bibel sagt das eine, aber mit unserer mündlichen Tradition können wir das andere ausreißen. Und was eigentlich ein bisschen Jeschajahu Leibowitsch auch kritisiert, dass das heute mehr oder weniger aufgehört hat, dass eben die Rabbinen der Mishnah, der Talmudzeit das so gemacht haben und Dinge auch an ihrer Zeit angepasst haben, während seitdem eigentlich auch die mündliche Tora zu etwas geworden ist, was erstarrt ist. Und da auch zu sagen, im Grunde genommen müssen wir das erneuern und wieder eine neue mündliche Tora haben. Ja, dann wollte ich noch gern zwei Texte geben, die etwas über die Weite, aber auch die Grenzen des rabbinischen Judentums sagen. Das eine ist ein Text, der zeigt, wie sehr rabbinisches Judentum wirklich Diskussions- und Streitkultur ist. Und zwar geht es da um Hillel und Schamai, Zeitgenossen Jesu. 3 Jahre lang stritten die Schule Schamais und die Schule Hillels. Diese sagen, die geltende Vorschrift ist, wie wir es lehren. Und jene sagen, die geltende Vorschrift ist, wie wir es lehren. Da kam eine Himmelsstimme herab und sagte, diese und jene sind Worte des lebendigen Gottes. Und die geltende Vorschrift ist wie die Schule Hillels. Und wenn diese und jene Worte des lebendigen Gottes sind, wieso fiel es der Schule Hillels zu, dass sich die geltende Vorschrift nach ihr richtet? Weil sie verträglich und demütig waren und ihre Worte und die Worte der Schule Schamais lehrten. Und nicht nur das, sondern sie stellten die Worte der Schule Schamais ihren Worten voran. Also wir haben hier, diese und jene sind Worte des lebendigen Gottes. Und das ist eben das Prinzip, man darf nie an die Tora mit dem Ansatz rangehen, das ist die wahre Auslegung. Die gibt es nicht. Es gibt diese und jene und noch viele andere. Im anderen Text heißt es, 70 Gesichter hat die Tora, entsprechend der traditionellen Zahl der Völker nach der Völkertafel in Genesis 10. Aber andererseits natürlich fürs praktische Leben muss man ja verpflichtende Vorschriften haben, denn wenn die einen so machen und die anderen so machen, wird man so weit kommen, dass man vielleicht nicht mehr miteinander essen kann, wenn man eben unterschiedliche Vorstellungen hat oder einander nicht heiraten kann. Und von daher bekommt da dann die Schule Hillels das Recht. Und gerade weil sie die weniger kämpferische ist auch, aber gerade Dinge, die eben nicht die Halacha, nicht die Praxis betreffen, sondern Auslegungen von Erzählungen sind, philosophisch-theologische Ansichten, da muss man sich ja nicht entscheiden. Die kann man auch nebeneinander stehen lassen und unterschiedliche Traditionen gelten lassen. Also in dem Sinne ist das eine Menge Pluralismus da, aber alles hat seine Grenzen. Und diese Grenze finden wir hier in einem berühmten Text, den, denke ich, kennt jeder praktizierende Jude, Jüdin, über den Bann über Rabbi Eliezer. Da haben wir auch eine Diskussion im Lehrhaus. Es wird gelehrt, an jenem Tage machte Rabbi Eliezer alle Einwendungen der Welt, man nahm sie aber von ihm nicht an. Das heißt, es gibt eine Diskussion um die Frage eines Ofens, ist er rein oder unrein? Und Rabbi Eliezer versucht, alle möglichen Argumente zu bringen, dass seine Meinung richtig ist, aber er setzt sich nicht durch. Denn in solchen Streitfragen wird praktisch entschieden dann durch Mehrheitsentscheid. Und er gewinnt eben keine Mehrheit. Und jetzt versucht er auf andere Weise, seine Methode durchzusetzen. Hierauf sprach er, wenn die Halacha wie ich ist, so mag dies dieser Johannesbrotbaum beweisen. Da rückte der Johannesbrotbaum 100 Ellen von seinem Orte fort. Manche sagen 400 Ellen. Sie aber erwiderten, man bringt keinen Beweis von einem Johannesbrotbaume. Hierauf sprach er, wenn die Halacha wie ich ist, so mag dies dieser Wasserarm beweisen. Da trat der Wasserarm zurück. Sie aber erwiderten, man bringt keinen Beweis von einem Wasserarme. Hierauf sprach er, wenn die Halacha wie ich ist, so mögen dies die Wände des Lehrhauses beweisen. Da neigten sich die Wände des Lehrhauses und drohten einzustürzen. Da schrie sie Rabbi Joshua an und sprach zu ihnen, wenn die Gelehrten einander in der Halacha bekämpfen, was geht dies euch an? Sie stürzten hierauf nicht ein, wegen der Ehre Rabbi Joshuas, und richteten sich auch nicht gerade auf, wegen der Ehre Rabbi Eliezers. Sie stehen jetzt noch geneigt. Hierauf sprach er, wenn die Halacha wie ich ist, so mögen sie dies aus dem Himmel beweisen. Da erscholl eine Hallstimme und sprach, was habt ihr gegen Rabbi Eliezer? Die Halacha ist stets wie er. Da stand Rabbi Joshua auf seine Füße auf und sprach, sie ist nicht im Himmel. Was heißt, sie ist nicht im Himmel? Rabbi Jirmiah erwiderte, die Tora ist bereits vom Berge Sinai her verliehen worden. Wir achten nicht auf die Hallstimme, denn bereits hast du am Berge Sinai in die Tora geschrieben, nach der Mehrheit zu entscheiden. Rabbi Nathan traf den Propheten Eliyahu und fragte ihn, was der Heilige gepriesen sei er in dieser Stunde tat. Dieser erwiderte, er schmunzelte und sprach, meine Kinder haben mich besiegt, meine Kinder haben mich besiegt. Man erzählt, dass sie an jedem Tage alles holten, was Rabbi Eliezer als rein erklärt hatte, und im Feuer verbrannten. Alsdann stimmten sie über ihn ab und taten ihn in den Bann. Also was ist das Problem mit Rabbi Eliezer? Er versucht zu beweisen, dass er Recht hat, indem er zeigt, dass er Wunder bewirken kann, dass er auf die Natur Einfluss nehmen kann. Und niemand bestreitet auch, dass er diese Möglichkeit hat. Nur für die halachische Diskussion ist das irrelevant. Die Halacha wird nach Mehrheit entschieden und damit hat sich's. Und auch eine Gottesstimme, eine Hallstimme, hat sich da sozusagen nicht einzumischen. Und das wird eben mit dem Zitat aus dem Buch Deuteronomium, sie ist nicht im Himmel gebracht. Das ist eigentlich ein Zitat, wo den Menschen gesagt werden soll, die Tora liegt euch nahe, sie ist nicht im Himmel weit weg, ihr könnt sie einhalten. Aber das wird hier so interpretiert, die Tora ist eben am Sinai uns gegeben worden. Und mit ihr ist uns auch gesagt worden, ihr sollt nach der Mehrheit entscheiden. Und nachdem sie einmal in Menschenhände gegeben worden ist, haben die Menschen auch das Recht, im Rahmen ihrer Diskussionen zu entscheiden. Und letztlich hat sich selbst Gott daraus zu halten. Und wie das Zitat dann kommt, was der Prophet Elia, der als in den Himmel aufgefahren, als nicht gestorben geht, was er erzählt, was Gott getan hat. Gott hat es akzeptiert, dass er sozusagen in der Diskussion im Lehrhaus nichts mehr zu suchen hat und die Rabbinen selber sehen, wie sie die Halacha festlegen. Also eine ungeheure Autorität, die im Grunde genommen damit gefordert wird und die in ihrer letzten Konsequenz auch irgendwo ohne Gott auskommt. Das in dem Sinne kann man auch sagen, man hält die Tora ein und die Tora ist einem auch ganz wichtig, aber sie ist das Medium, in dem man Gott begegnet und damit das kann es dann auch sein sozusagen und nicht weitergehen. Und es ist wohl auch nicht auszuschließen, dass hier vielleicht auch eine Spitze gegen einen anderen Wundertäter da ist, nämlich gegen Jesus, der ja auch durch Wunder, durch eine Stimme vom Himmel beglaubigt wird. Und auch in dem Kontext sagt man, tut uns leid, das ist keine Methode, die wir akzeptieren. Also wir haben andere Autoritäten. Ja, soweit diese Texten aus der Kernzeit des rabbinischen Judentums. Also ich hatte ja vorhin gesagt, eigentlich kann man alles heute existierende Judentum als rabbinisch bezeichnen. Wenn man eine engere Definition haben würde, würde man das Judentum der Zeit der Mishnah und des Talmud nehmen, weil danach eigentlich immer nur noch Kommentare dieser Texte kommen. Herr Kull, ich sehe, Sie haben schon länger Ihre Hand da.
Ja, ich wollte mal fragen, könnte man den Texten, die Sie jetzt gerade eben auch zitiert haben und besprochen haben, könnte man den nicht auch wieder anwenden auf die aktuelle Situation in Israel, dass man vielleicht sagen würde, dass so demokratische Reformen eigentlich auch wichtig sind zu erhalten, zum Beispiel so, dass man nicht nur die orthodoxen, streng gläubigen Juden Stimmen hören sollte, sondern vielleicht auch die liberaleren, progressiveren aus Tel Aviv und so umgehen, zum Beispiel so, als dass nicht so ein theokratisches System irgendwie kommt, zum Beispiel so, wo dann die Power Balance so gleichgeschaltet werden in Netanyahu, sondern wo auch das Volk noch weiter sagen darf, was es für richtig hält.
Ich denke, dass das sehr relevant ist, überhaupt zu sehen, wie auch schon die schriftliche Tora, also wenn man das Königsgesetz im Deuteronomium betrachtet, die ist schon sehr skeptisch einer Einherrschaft hier und sagt ja auch immer ganz klar, auch der König steht unter der Tora und nicht über ihr. Und auch eben gerade diese Diskussionskultur zeigt eigentlich auch, dass Judentum und Demokratie keine Gegensätze sind. Und da wären sicher Ansätze da, die man manchen orthodoxen jüdischen Gruppierungen vorhalten könnte, um zu sagen, dass vielleicht man einige Dinge toleranter und offener sehen sollte. Ja, sind sonst noch Fragen zu diesen Texten da, Anmerkungen? Sonst würden wir jetzt einen Gewaltritt durch die modernere Zeit machen, wo es eigentlich wirklich mehr um die Auflistung, die wir haben, geht. Also wir haben eben nach Ende der talmudischen Periode, kann man sagen, dass auch eine Änderung eintritt, weil wir nicht mehr nur die beiden Zentren in Palästina, in Babylon haben, sondern die irgendwo auch geschwächt werden, parallel dazu aber weitere Diaspora-Zentren in Nordafrika, in Spanien, in Nordfrankreich, in Italien entstehen und von daher in ganz unterschiedlichen Orten Neutora getrieben wird und eben auch jetzt der Talmud selber etwas wird, was kommentiert wird. Also er wird nicht weitergeschrieben, sondern ist jetzt ein Text, der genau wie die Bibel kommentiert wird. Also ich habe natürlich auch nur die allerwichtigsten Beispiele rausgesucht. Es gibt natürlich noch viel mehr an liturgischer Dichtung, sonstigen Dingen. Also eine neue Erscheinung ist im Vergleich zu den Midrashim, dass jetzt Torah-Kommentare und manchmal auch Kommentare zu allen Büchern der hebräischen Bibel geschrieben werden, wo es den Auslegern um den Wortsinn des Textes geht. Das sind teilweise auch gerade die Leute, die aus dem arabischen Sprachraum kommen, die auch aufgrund ihrer Arabischkenntnisse im Grunde genommen eine Grammatik des Hebräischen als semitische Sprache entwickeln. Da ist der wichtigste Rashi in Nordfrankreich und Deutschland lebend, eigentlich ein eher knapper Kommentar, aber das ist der klassische geworden. Auch viele dieser Kommentare, die ich hier erwähne, die werden in traditionellen Ausgaben der Tora und der Bibel mitgedruckt. Das ist also nicht etwas, was esoterisch ist, wie bei Indie Kirchenväter, die vielleicht ein paar Experten lesen und sonst niemand, sondern das sind wirklich Kommentare, in die man reinguckt, bevor man am Schabbat in die Synagoge geht, wenn man eine Predigt zum Wochenabschnitt vorbereitet, wenn man am Schabbattisch über den Wochenabschnitt redet, dann schaut man sich an, was diese Herren gesagt haben. Und wie gesagt, Rashi ist der ganz klassische, ohne den es nie geht. Und auch die späteren Generationen zitieren oft Rashi. Sie werden vielleicht anderer Meinung sein, das ist auch erlaubt. Aber man wird ihn sozusagen nie ignorieren. Sein Enkel Rashbam, dann eben Rabbi Abraham Ibn Ezra, dessen Namen eben Ibn Ezra auf Arabisch und nicht Ben Ezra, wie es Hebräisch wäre, jemand, der aus der islamisch-spanischen Welt kam, aber dann auch in der christlichen europäischen Welt viel war, Radak aus der Provence, Ramban aus dem schon inzwischen wieder katholischen Katalonien, der schließlich Katalonien verlassen musste, die letzten Jahre in Akko gelebt hat, mit einem sehr ausführlichen, manchmal auch ins Mystisch gehende Kommentar aus Frankreich, Chiscuni, Don Yitzhak Abarbanel aus der Zeit der Vertreibung der Juden aus Spanien, der einerseits eine große politische Karriere an den Höfen der christlichen Könige gemacht hat, aber eben auch letztlich vertrieben worden ist und von daher auch jemand war, der sehr skeptisch geworden ist in seiner Sicht weltlicher Herrschaft. Und aus Italien auch, was auch nochmal eine ganz eigene Entwicklung hat, Rabbi Ovadias Fauno. Also das wären so die allerwichtigsten Bibelkommentare, aber es gibt natürlich auch in den folgenden Jahrhunderten immer noch weitere. Und die Liste ist sozusagen unendlich. Aber das sind sozusagen die allerwichtigsten. Dann entstehen eben auch Kommentare zum Talmud, beziehungsweise Kompendien, die nochmal versuchen, die Sachen zusammenzufassen. Der wichtigste Kommentar zum babylonischen Talmud, der eben der entscheidende ist, ist eben auch von Rashi und von den sogenannten Tosafisten. Das ist auch dann eigentlich über der Tosefta. Das sind diejenigen, die zu Rashi hinzugefügt haben. Das sind die Generationen seiner Schüler, auch seine Schwiegersöhne, seine Enkel. Und das sind Kommentare, die in der klassischen Talmud-Ausgabe immer mit abgedruckt werden. Ich zeige Ihnen das gerade mal. Das hier ist so ein typisches Talmudblatt und in der Mitte hier hat man den eigentlichen Text des Talmud und am Rande sind auf der Innenseite des Buches, das ist immer der Kommentar von Rashi dazu, und auf der Außenseite der Kommentar von den Tosafisten. Also das ist die klassische Talmud-Ausgabe, wie sie bis heute benutzt werden. Und von daher ist das also auch ähnlich wie bei den Bibelkommentaren etwas, was immer mitgelesen wird. Und auch Bibelausgaben sehen ähnlich aus, dass man den Bibeltext in der Mitte hat und drumherum die Kommentare. Und dann gibt es eben die Kompendien, die also eigene Werke sind, versuchen den Talmud zusammenzufassen. Wichtig ist der Sefer HaLachot, das Buch der religiösen Vorschriften von Rabbi Yitzhak Alfasi aus der islamischen Welt, der nicht für alles, aber immerhin für 24 relevante Traktate eine Zusammenfassung gemacht hat. Und dann eben ganz wichtig die Mishneh Torah, die zweite Torah von Maimonides, dem Rambam, in Cordoba geboren, in einer größten Zeit seines Lebens in Fustat, was zum heutigen Kairo gehört, hat er gelebt, war unter anderem auch Leibarzt des muslimischen Sultans und ist einer der wichtigsten, wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste jüdische Philosoph und Gelehrte und hat eben eine neue Zusammenfassung der Halacha geschrieben und auch den Aufbau geändert. Also er hat nicht den Aufbau der Mishnah bewahrt, sondern nach 14 Büchern nach seiner Logik sozusagen zusammengestellt. Und das Auffällige ist, und das ist vielleicht auch dieses systematische Denken, was der damaligen Philosophie entsprach, er fängt an mit den Grundlagen der Tora. Also das ist sozusagen das Wichtigste, also erstmal an Gott zu glauben, daran, dass er einer ist, ihn zu lieben. Das sind die Grundlagen. Und dann sozusagen das andere sind die Dinge, die daraus ausfließen. Aber das ist trotzdem nicht das geworden, was später für orthodoxe Juden das Verbindliche geworden ist. Es folgen dann nochmal halachische Entscheidungen zu Abschnitten des Talmud von Rabbi Asher ben Yechiel Harosh, im Übrigen in Köln geboren, ist aber in dieser Zeit, wo es für die Juden in Aschkenas, in Deutschland und Nordfrankreich sehr schwierig war, nach Spanien ausgewandert und also in Toledo gestorben, ähnlich wie auch sein Sohn, den haben wir in der nächsten Zeile, Rabbi Yaakov ben Asher, der auch noch in Köln geboren ist, aber dann eben auch den größten Teil seines Lebens in Toledo verbracht hat. Und der hat eben aufbauend auf den Schriften seines Vaters nochmal die nach der Tempelzerstörung relevante Halacha zusammengefasst in den Arbat HaTurim, vier Spalten. Das war sozusagen, was in der Mishnah die Ordnungen sind, sind hier jetzt die Spalten. Und zwar ist das erste der Orach Chaim, die Weise des Lebens. Das fängt wirklich mit dem Tagesablauf an, wie man aufsteht, wie man betet. Dann kommt der Schabbat und die Feiertage. Dann haben wir Yore Dea, Erkenntnis mit Speisegesetzen, den Menstruationsvorschriften, Zinsnahme und Gelübde. In Evan HaEzer, Stein der Hilfe, befindet sich das Eherecht. Und in Choshen Mishpat, dem Brustschild des Rechts, finden wir Zivil- und Strafrecht. Und eigentlich zwischen Maimonides und den Arbat HaTurim kommt die große Änderung. Maimonides hat nochmal, das haben wir in seinen in dem 8. und 9. Buch vor allem, hat nochmal die ganzen Vorschriften über den Tempelgottesdienst und die Opfer zusammengestellt. Und im 10. Buch die Reinheitsvorschriften, was ja alles Dinge sind, die, solange der Tempel nicht existiert, nicht relevant sind. Und zur Zeit von Arbat HaTurim, von Rabbi Yaakov Ben Asher, ist man schon so weit zu sagen, es macht eigentlich keinen Sinn, das nochmal zusammenzufassen. Da es ja nicht relevant ist für die Gegenwart, können wir sozusagen das bei Maimonides liegen lassen. Und es gibt keinen Grund, das weiter zu behandeln. Und seitdem haben eigentlich die Kompendien nur noch die relevanten Dinge. Und das Interessante ist, dass im heutigen Staat Israel und gerade auch seit 1967 der Heilige Bezirk, der Tempelberg, für Juden wieder zugänglich ist und die Frage einer Errichtung des Tempels wieder aktuell wird, plötzlich wieder auf diese Dinge bei Maimonides zurückgegriffen wird. Denn es gibt keinen späteren mehr, auf den man zurückgreifen könnte. Und damit sind gerade diese Teile bei Maimonides nochmal ganz neu aktuell geworden. Aber grundsätzlich fürs praktische Leben geht es eben weiter mit den vier Spalten. Dazu hat dann einen Kommentar geschrieben Rabbi Yosef Caro, der zu den aus Spanien Vertriebenen gehörte, eben noch in Toledo geboren, aber 1492 ist ja die Vertreibung der Juden aus Spanien durch Ferdinand und Isabella und ist auf die Weise schließlich nach Safed, nördlich des See Genezaret, gekommen und hat dort eben den Kommentar, der das Beit Yosef genannt wird, geschrieben und seine Entscheidungen eben nach seinen Vorgängern Harif, Harosh und Maimonides gefällt. Und weil das immer noch zu lang war für den Hausgebrauch, hat er das schließlich zusammengefasst für wirklich die praktische Anwendung in dem sogenannten Shulchan Aruch, gedeckter Tisch, sozusagen etwas, was so für den durchschnittlichen Gläubigen da ist. Und das ist im Grunde genommen auch wirklich der Text, der bis heute für die orthodoxen Juden der sephardischen, also der ursprünglich der arabischsprachigen Welt, verbindlich ist. Und für die aschkenasischen europäischen Juden ist dann nochmal dazugekommen, die sogenannte Mappa, der Tischtuch zum Shulchan Aruch von Rabbi Moses Isserles in Polen. Das wird immer zusammen abgedruckt. Also es gibt erst den Text vom Shulchan Aruch und dann kommt meist in einer anderen Druckweise kommen die Zufügungen von Rabbi Moshe Isserles, die eben die Abweichungen der aschkenasischen Tradition haben. Und die sind das, was für die Aschkenasen bis heute verbindlich ist. Also da haben wir die ganz wichtigen halachischen Werke. Dazu kommt die jüdische Philosophie, hier einfach mal genannt, der Moreh Nevuchim von Maimonides, das wichtigste dieser Werke in der sich entwickelnden Mystik, ist der Zohar, der kabbalistische Bibelkommentar, der in Spanien auftaucht, am wichtigsten. Es kommt dann später auch mit Yosef Caro verbunden, in Safed noch die sogenannte Lurianische Kabbalah dazu. Auch ein ganz weites Feld, auf das wir gar nicht weiter eingehen können. Im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts tut sich auch wieder ganz viel im Judentum in Osteuropa, gerade auch vor dem Hintergrund der dauernden Verfolgung, wo man irgendwo Ventile versucht, damit auch emotional mit fertig zu werden, entsteht der Chassidismus, zu sagen, trotz allem, wir singen und tanzen und beten und versuchen auf die Weise dem Leben noch etwas abzugewinnen. Und der Chassidismus hat auch ganz stark die Autorität des Rebben, der eigentlich, also bei den Chassiden bis heute, in allen Fragen des Lebens angegangen wird. Wen soll man heiraten, wo soll man wohnen, welchen Beruf soll man wählen, sind alles Dinge, die dem Rebben vorgelegt werden. Und normalerweise überträgt sich dieses Amt eben vom Vater auf den Sohn oder Schwiegersohn. Und der Begründer des Chassidismus, der Baal Shem Tov, ist hier nur ganz kurz genannt, ist auch durchaus als Gegenreaktion auf diese emotionale Frömmigkeit, formieren sich dann nochmal neu diejenigen, die das Torah-Studium, wirklich das ganz tiefe Einsteigen in die Texte betonen. Und darum werden sie ihm auch die Mitnagdim, die Widersprechenden oder die Litauer nach ihrem Zentrum in Vilna genannt. Und da war der Wichtige, den eben auch vorhin Leibowitsch zitiert hatte, Rabbi Eliyahu, der Gaon von Vilna, kurz Hagra genannt, dessen Schüler auch zu den wichtigen ersten aschkenasischen Juden gehören, die im 19. Jahrhundert nach Jerusalem einwandern. Und es gibt diesen Unterschied bis heute. Heute ist das vielleicht nicht mehr so ganz scharf gesehen, aber die haben sich wirklich fast exkommuniziert gegenseitig. Und das war, also in der Moderne passiert es manchmal, aber bis, also mindestens bis vor der Shoah wäre es noch eher nicht denkbar gewesen, dass Heiraten auch zwischen denen stattfinden. Also nicht, weil man sozusagen sagt, die anderen sind keine echten Juden, aber es ist halt eine sehr andere Frömmigkeit. Und parallel dazu entsteht natürlich auch die jüdische Aufklärung. Nicht nur in Deutschland, auch in Ländern wie Ungarn, im Russischen Reich. Und in Deutschland ist natürlich Moses Mendelssohn da die zentrale Figur, der auch eine erste deutsche jüdische Übersetzung der Tora und der Psalmen vorgelegt hat und damit eigentlich der Versuch beginnt, auch den Juden Anteil am Leben der Mehrheitsgesellschaft zu geben und was natürlich auch Änderungen in jüdischer Frömmigkeit mitbringen soll. Und daraus kommen dann eben auch die Strömungen der Moderne eigentlich an. Einer der Ausflüsse der Aufklärung ist dann das Reformjudentum, was noch einen Schritt weiter geht. Die Aufklärer haben das noch nicht gemacht, aber auch zusammen in die wichtigsten Vertreter in Deutschland, Abraham Geiger und Ludwig Philippson, die wirklich ganz klar gesagt haben, es gibt Vorschriften, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und gerade was Speisevorschriften angeht, Schabbatvorschriften, und die auch eindeutig gesagt haben, wir können uns nicht mehr vorstellen, dass der Tempel nochmal aufgebaut wird, die Opfer nochmal eingeführt werden. Und wir wollen auch nicht ins Land Israel zurück. Uns geht es eigentlich ganz gut in Deutschland und wir möchten da möchten hier Bürger werden und nicht woanders nach träumen. Und in ihrem Gottesdienst haben sie auch versucht, sich an den ästhetischen Geschmack eigentlich der evangelischen Kirche anzupassen, indem sie Choralgesang und Orgel eingeführt haben. Und heute ist es so, dass die Frauen im Reformjudentum völlig gleichgestellt sind. Das war am Anfang durchaus gar nicht ein Anliegen, das war einfach noch kein Thema. Aber heute ist das ja so. In Deutschland war das Rabbinerseminar, die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Heute versucht das Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, das Erbe aufzugreifen. Aber eigentlich die Hauptausbildungsstätte ist das Hebrew Union College in Sinetti mit verschiedenen Ablegern. Und eben auch hier genannt die ersten wichtigsten Rabbinerinnen. Herr Kull, Sie hatten sich noch gemeldet.
Ja, also weil Sie haben noch mal diesen Namen genannt, vom Amoide so bis Moses Mendelssohn und so. Ich kann mich noch erinnern, dass wir mal im Jüdischen Museum in Berlin waren und so, und da gab es auch ganz viele so Bilder von denen und Schaukästen und Texte, die zu erklären beigetragen haben. Ich glaube auch noch so Audiobeispiele und sowas und so. Kann mich aber auch nicht mehr komplett zurückerinnern. So. Aber allein schon von der Architektur und sowas war das für uns damals sehr aufregend und spannend mal in diesem Jüdischen Museum in Berlin. So. Also,
ja, das ist, also ich habe es hier sozusagen in anderthalb Zeilen abgehandelt, aber es ist eine natürlich sehr spannende Epoche und eben auch wirklich der Versuch, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Und obwohl es solche Bewegungen auch in anderen europäischen Ländern gegeben hat, war das deutsche Modell schon in gewisser Weise das erfolgreichste und auch das bedeutendste, was aber leider, ich würde sagen, untergegangen ist, aber eben auch viel von seinen Überzeugungen auch in der Shoah natürlich.
Und ich glaube, es gab doch nachher auch so eine Verbindung zwischen Lessing und Moses Mendelssohn,
ja,
oder?
Genau.
Und die haben, glaube ich, auch so Briefe gegenseitig geschrieben. So. Und dann hat der Lessing auch noch Nathan der Weise geschrieben, zum Beispiel. Mhm. So. Also, dass man nachher auch eine gewisse Offenheit dann gegenüber das Judentum wieder hatte. So. Da sieht man schon, dass diese Denker der Aufklärung auch miteinander gegenseitig so einen reziproken Kontakt teilweise waren, so, glaube ich.
Ja, also ich denke, das gehört zum Selbstverständnis der Aufklärung, sowohl der jüdischen als auch der allgemeinen, eben für andere Religionen offen zu sein und also das Allgemeinmenschliche auch zu sehen. Ja, wenn wir uns nochmal den modernen Strömungen zuwenden, also das Reformjudentum durchaus sehr entschieden auf gewisse Dinge verzichten, die radikalste Strömung, die sich aber nirgendwo gehalten hat, die Reformgemeinde in Berlin so um 1820 rum, hat sogar den Schabbat auf den Sonntag verlegt. Also selbst das hat man gemacht, aber wie gesagt, das hat sich nirgendwo gehalten. Das war offensichtlich zu extravagant, das ging nicht. Demgegenüber ist das konservative Judentum, das von Zacharia Frenkel begründet wurde, versuchte eher einen Mittelweg zu gehen, ja zu modernisieren, aber grundsätzlich die Tora zu bewahren. Und heute ist es eigentlich so, dass das konservative Judentum ja die traditionelle Halacha beibehält, allerdings offen sagt, wir wollen nicht mehr die Wiederherstellung des Opfergottesdienstes. Und zumindest in den USA hat man auch erlaubt, am Schabbat mit dem Auto zur Synagoge zu fahren. Aus der Überlegung heraus, dass wahrscheinlich sonst niemand mehr in die Synagoge käme, weil die Synagoge zu weit weg ist von da, wo die Leute wohnen. Und eigentlich erst seit es reformierte und konservative Strömungen gibt, fangen dann die meinen, man soll die Halacha so bewahren, wie sie im Shulchan Aruch ist, fangen erst eigentlich dann an, sich Orthodoxie zu nennen. Und da ist eben in Deutschland ganz wichtig, Samson Raphael Hirsch, der Rabbiner in Frankfurt war, auch einen Pentateuch-Kommentar geschrieben hat. Und der, dem es ganz wichtig war zu sagen, die Tora bleibt so relevant, wie sie ist, die Gebete werden nicht geändert. Aber andererseits sagt, aber das muss uns nicht hindern, gleichberechtigte Bürger zu sein und uns in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Und also durchaus dafür war, dass Juden Militärdienst tun, an der Universität studieren, Berufe in der Mehrheitsgesellschaft ergreifen. Und dann haben wir die Bewegung des Zionismus, die auch in dieser Situation entsteht, zunächst völlig säkular, eigentlich von Theodor Herzl begründet. Das wäre eben ein Thema, da müssten wir mal eine eigene Veranstaltung für dann machen, wenn wir uns mit diesen modernen Sachen befassen wollen. Der Gedanke zu sagen, Religion ist weniger, Judentum ist weniger Religion, sondern Nation. Und um gleichberechtigt leben zu können, brauchen Juden einen eigenen Staat. Und die Existenz des säkularen Zionismus und auch sein sich durchsetzen schließlich erst noch im osmanischen, dann im britischen Palästina und schließlich im Staat Israel, hat natürlich auch das religiöse Judentum, das orthodoxe Judentum zu einer Reaktion herausgefordert. Am Anfang war die ganz überwiegende Mehrheit orthodoxer Juden gegen den Zionismus, denn man hat gesagt, hier wollen Menschen etwas tun, was nur Gott tun darf, eben das jüdische Volk in sein Land zurückführen. Heute ist das die Minderheitenmeinung und es ist üblich, eigentlich diejenigen, die antizionistisch oder zumindest nicht zionistisch sind, als die Ultraorthodoxen, beziehungsweise wie sie sich selber nennen, die Charedim, zu bezeichnen. Und von denen gibt es ganz Konsequente, die teilweise gar nicht mal bereit sind, im Staat Israel zu leben, weil sie sagen, der Staat ist Ketzerei, oder wenn sie hier leben, keinerlei Hilfe vom Staat in Anspruch nehmen wollen. Die werden aber immer weniger. Die meisten machen dann auch Arrangement und sagen, wir wollen halt unsere Interessen wahren, und darum gibt es die ultraorthodoxen Parteien, die ja auch jetzt wieder in der Regierung sind, die versuchen, ihre Leute vor Militärdienst zu schützen, die Geld für ihre Torah-Studierenden haben und in gewisser Weise könnte man sagen, einerseits dagegen sind und andererseits es ausnutzen wollen, so gut wie es geht. Und dann gibt es ja auch die zionistische Orthodoxie, die sich als eigentlich die nationalreligiöse bezeichnet, die wirklich den Staat Israel als Teil des göttlichen Heilsplanes ansieht und sagt, im Grunde genommen, mit dem Unabhängigkeitskrieg und auch mit den Eroberungen 1967, das ist etwas, was man nicht nach normaler menschlicher Geschichte erklären kann, sondern da steht Gottes Hand hinter. Dieses nationalreligiöse Orthodoxie ist heute durchaus nicht einheitlich. Es gibt die moderne Orthodoxie, die mehr auch vom amerikanischen orthodoxen Judentum geprägt ist, die sich wirklich mehr mit moderner Gesellschaft, Fragen der Gleichberechtigung der Frau, Umgang mit Homosexualität befasst. Und auf der anderen Seite die Leute, die die Siedlerbewegung vertreten, die das Recht von Juden, überall im verheißenen Land zu leben, vertreten, teilweise auch durchaus Gewalt anwenden gegen Palästinenser, auch die Fragen stellen, was haben Christen hier überhaupt zu suchen, auch gegen christliche Einrichtungen vorgehen, was in den letzten Wochen sich sehr verstärkt hat, auch nochmal in Jerusalem. Andererseits sind nicht alle von denen wirklich gewalttätig, sondern es gibt auch welche, die sagen, wir sind auch bereit, mit den Palästinensern zu leben, aber halt der Meinung, dass wir sozusagen das höchste Recht haben. Also da sieht man es ganz, ganz viel. Wir werden uns in den weiteren Treffen schon hauptsächlich mit den klassisch-rabbinischen Quellen befassen, um da eine Grundlage zu kommen. Und eben, vielleicht wäre es eine Überlegung wert, mal eine Fortsetzung über die moderneren Sachen zu machen. Das können wir dann noch sehen. Und ich werde mal gucken. Also wir haben ja noch einen, auf jeden Fall haben wir ein Treffen über die Stellung der Frau. Da kommen natürlich in jedem Fall auch noch modernere Texte rein aus modern orthodoxer Sicht. Ja, so viel von meiner Seite für heute. Wir haben noch eine Minute oder von mir aus auch noch ein paar Minuten mehr Zeit noch für Nachfragen, Anmerkungen.
Ich wollte mich auf alle Fälle bedanken für diesen schnellen Parcoursritzer durch die Schriften und durch die philosophischen Strömungen. Ich fand es auf alle Fälle ganz interessant so.
Ja, wie gesagt, es ist wirklich erst für einen ganz großen Überblick gedacht, damit man nachher Sachen einordnen kann. Und wie gesagt, Sie müssen es ja nicht auswendig lernen. Und von daher hoffe ich, dass das so einfach ein bisschen helfen kann als Einstieg. Und beim nächsten Mal gehen wir dann direkt in die Texte selber rein.
Aber ich denke, Tamara, was einfach gut deutlich geworden ist, ich meine, so dezidiert würde man das für die Schule ja gar nicht brauchen, aber welche Bedeutung die mündliche Tora hat und ich sag mal, wie sich das dann auch entwickelt hat, im Grunde genommen nach der Zerstörung des Tempels, was noch eine Rolle spielt so und was sozusagen das Judentum zusammenhält, weil wir im Grunde genommen ja als Schriftreligion einfach auch viel stärker dann nur auf die verfassten Schriften, auf die Überlieferung der Tora schauen und eben nicht auf die mündliche Tora. Das ist ja eigentlich kaum der Fall. Und was ich auch nochmal mitgenommen habe, so ein Bild, wir waren ja zusammen bei der letzten Besuch auch in der Synagoge in Jerusalem, in der großen. Und wenn man dann sieht, wie heute auch das Studium der Tora oder des Talmud stattfindet, dass es immer darum geht, gleichzeitig den Kommentar mitzulesen. Und ich sag mal, und man mindestens, auch das habe ich mitgenommen, mindestens zu zweit im Grunde genommen liest. Und in der Tradition ist im Grunde genommen ja Jesus selber auch schon groß geworden. Und das finde ich schon auch einen spannenden Punkt, den man auch mitnehmen könnte im Grunde genommen in unsere Bibelrezeption und die man auch mit in die Schule nehmen kann. Das finde ich schon auch spannend, einfach dieses dialogische Moment und eben auch die Rezeptionsgeschichte im Grunde genommen mit dazu zu nehmen. Und das ist ein Teil, einfach ein eine andere Form ist, finde ich auch, bei uns spielt im Katholischen die Tradition ja auch eine Rolle. Ja, aber also das fand ich einfach ein ganz schönes Bild, an dem man deutlich machen kann, dass es nicht die eine Wahrheit in der Auslegung gibt.
Ja, das fand ich eigentlich auch sehr wichtig, so dass es nicht so ein Stein gemeißelt ist, sondern dass es oft auch dieses sowohl als auch gibt irgendwie so, und auch diese ganze mündliche Tradition, was auch schon so was Diskurshaftes oder wie Sie gesagt haben, Dialoghaftes hat zum Beispiel so, dass es eben auch so eine Art verhandelt werden kann, natürlich in den Traditionen und mit den Schriften zum Beispiel so, aber dass da auch Raum ist für Gespräch oder für Aushandlungsprozesse zum Beispiel. Das finde ich immer so im Islam ein bisschen schwierig mit der verbalen Inspiration, weil das ist dann auch Gottes Wort und da kann man eigentlich nicht mehr so viel machen. So. Aber das kann ich sehen im Islam. Aber diesen dialoghaften, diesen diskurshaften Moment finde ich ja eigentlich auch ganz schön im Judentum zum Beispiel. So.
Meine konkrete Frage dabei, Herr Schüller, wäre noch an Sie vielleicht, ob wir gucken könnten, ich glaube, Sie waren ja ohnehin dabei, den Judentumskoffer, dass der überarbeitet wird, ob man dann da vielleicht mal, ja, ich weiß nicht, ob es da Möglichkeiten gibt, sozusagen didaktisiert, das mal zu bekommen, also dass man so einen Tora-Druck mit Kommentar bekommt und das mit dazulegt, weil in meiner Erinnerung da so eine nur eine Tora-Rolle drin ist, wie wir die aus der Synagoge kennen. Also das ist aber meine alte Fassung. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist.
Ich weiß jetzt auch nicht im Einzelnen genau, was da drin ist. Ich erkundige mich mal und greife die Anregung gerne auf.
Ja, man könnte einfach so eine Fotografie von einer Talmud-Seite und eventuell, also auf Hebräisch oder Englisch gibt es sowas mit Sicherheit auch im Internet, aber eventuell könnte ich sowas auch nochmal zusammenstellen, einfach so mit Pfeilen zu machen, wie welche Teile es da gibt. Frau Herritsch, Sie hatten sich noch gemeldet.
Ja, darf ich noch kurz was einbringen. Also ganz herzlichen Dank. Das finde ich immer gut, sehr bereichernd. Aber ich merke so, das Seminar heißt ja, oder der Kurs Judentum verstehen, das scheint ja so eine Lebensaufgabe zu sein oder auch eine Passion. So als Sozialarbeiterin, klar, habe ich auch Zusatzausbildungen gemacht in familientherapeutischer Arbeit und vor allen Dingen in Sozialmanagement und auch in Ethikfragen. Und meine Frage ist, gibt es eine jüdische Ethik? Das muss nicht jetzt sein, das kann so nächste Woche oder im Laufe des Kurses sein. Es gibt, ich sag mal, die christliche Ethik, kann ich die 10 Gebote benennen? Kann man für die jüdische Ethik auch sagen, das ist die Tora, aber die ist ja sehr, sehr vielseitig. Und in Israel wird ja sehr stark die Diskussion KI geführt, also künstliche Intelligenz vielmehr. Sie ist ja auch in Anwendung. Was würde diese oder sagt die jüdische Ethik dazu? Aber nicht für jetzt noch. Es ist
also ich sage einfach mal ganz, ganz kurz, also im Groben wird oft unterschieden bei den Geboten zwischen Geboten Gott gegenüber, eben eher rituelle Gebote, und Geboten den Menschen gegenüber. Es wären irgendwie das Gebot der Nächstenliebe. Und daraus letztlich baut sich eine Ethik natürlich auf, wie man sich eben dem Mitmenschen gegenüber verhalten soll. Es gibt auch ein ganzes Korpus, das nennt sich Mussar-Ethik, was sozusagen das wünschenswerte sich Verhalten angeht. Und natürlich zu allen modernen Fragen, Sie hatten künstliche Intelligenz erwähnt, künstliche Befruchtung, Fragen des Beendens des Lebens, das sind natürlich alles Fragen, mit denen sich Rabbiner befassen, zu denen es Literatur gibt, ist völlig klar, dass alle die werden eben mit diesen Fragen befasst man sich eben im Rahmen der existierenden Gebote. Ich muss noch mal gucken, ob wir irgendwie in dem Rahmen von den Themen, die wir haben, ob das noch irgendwie angesprochen werden kann. Und sonst müsste man noch mal, erinnern Sie mich sonst noch mal dran. Ja, und grundsätzlich zu dem, was du, Anita, sagtest, ich glaube wirklich, dass man christlicherseits noch viel zu sehr im Blick hat, dass das Judentum eben die hebräische Bibel als heilige Schrift hat und viel zu wenig weiß, dass da ja noch ein riesiges Korpus, von dem ich ja jetzt auch noch nicht mal alles, noch längst nicht alles genannt habe, dazugehört und eigentlich die Bibel ja eben auch nur immer im Prisma dieses Korpus gelesen wird. Und von daher wäre es sicher auch nochmal eine Aufgabe für Religionsunterricht, der sich mit Judentum befasst, eben dieses spezifisch Jüdische, was man gerade nicht gemeinsam hat mit dem Christentum, auch nochmal ein bisschen mehr darzustellen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Dann sehen wir uns nächste Woche und da geht es dann ein bisschen konkreter in die Auslegung von Geboten. Herzlichen Dank.
Gut.
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss. Auf.